Ein zweiter Weg, wo die Leute gehen, ist eher ein spiritueller. Dass sie sagen, okay, ich denke, gute Werke allein langen nicht, das vernachlässige ich zwar nicht, aber letztlich möchte ich Gott oder Götter oder einer höheren Macht begegnen. Es geht doch um eine existenzielle Begegnung mit Gott, mit Göttern. Und die Idee dahinter ist dann vor allem, in mir innen gibt es doch einen göttlichen Funken. Und der göttliche Funken erlaubt es mir doch letztlich, dass ich mit Gott oder einer höheren Macht kann Kontakt aufnehmen. Der göttliche Funken in mir, den kann ich letztlich anfachen. Und vor allem, wenn ich doch irgendwo vielleicht meditiere, wenn ich im Gebet bin, wenn ich vielleicht auch in einer Gruppenmeditation bin, die geführt ist, dann kann ich doch letztlich Gott so begegnen. Das heisst, es gibt einen spirituellen Weg. Wenn ihr einen kleinen Hinweis wollt, wie aktuell der Weg für Leute zum Kontakt haben mit dem Übernatürlichen ist, geht in irgendeinen beliebigen Bücherladen und schaut dort, wie gross ist die Abteilung Esoterik. Sehr gross. Allenfalls die Abteilung Lifestyle ist grösser, aber ganz ehrlich, die Gestelle sind nebeneinander und man ist sich nicht ganz sicher, wo welche Abteilung im Bücherladen anfängt und wo sie aufhört. Sehr nah beieinander. Ein dritter Weg, wo die Leute gedacht haben, hey, das funktioniert doch, ist, dass sie sagen, ich schaffe es doch letztlich mit meinem Verstand zu Gott zu kommen. Weil mein Verstand ist doch letztlich ein Ausfluss vom Göttlichen. Und wenn ein Ausfluss dann von Gott geschaffen, wo es im Ebenbild ist, und letztlich kann ich mich doch über den Verstand hinweg Gott annähern. Und jetzt geht es doch darum, dass ich aus diesen bedeutenden religiösen Büchern, die es gibt, sei es die Bibel, vielleicht der Koran, was vom Buddha überliefert ist, durch mystische Schriften von Mystikern aus anderen Religionen, wie aus dem, vom Rumi im Islam oder sagen wir, von Meister Eckhart im Christentum, kann ich mich nicht so Gott annähern. Ich nehme einfach das Beste raus aus anderen Religionen und so komme ich letztlich zu Gott. Und dann gibt es vielleicht noch einen vierten Weg, wo Leute sich sagen, also ich kann das selber nicht. Ich nähere mich Gott an über Kirche oder über sonst eine religiöse Organisation. Dass man sagt, hey, also das sind Profi, die kommen draus und wenn ich genau mache, was sie sagen, dann zum Beispiel, wenn ich getauft werde, wenn ich das Abendmahl nehme, wenn ich dreimal wo ja in Gottesdienst gehen, dann komme ich doch so zu Gott durch die Vermittlung, durch die Kirche oder sonst eine religiöse Organisation. Und all die Sachen, die ich gesagt habe, können auf eine sehr gute Art praktiziert werden und sind nicht nur falsch, überhaupt nicht. Und niemandem, der diese Sachen praktiziert, möchte ich seine Ernsthaftigkeit absprechen. Aber es ist interessant, die Bibel sagt, es gibt einen ganz anderen Weg zu Gott, der wirklich funktioniert, wo die vier Sachen kann beinhalten kann, aber sicher, wo etwas ganz Entscheidendes noch zusätzlich hat. Die Bibel sagt, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis ist. Das heisst, niemand kann sich Gott annähern. Gott, wenn man zu Gott kommt, merkt man erst, ich bin schuldig. Der Prophet Jesaja, er sieht einmal Gott. Und Er ist der, der von Gott auserwählt worden ist, um Gottes Botschaft an seine Generation weiterzugeben. Also jemand, der wirklich qualifiziert war und schon vorher Gott wirklich treu war. Und wo er Gott begegnet, wo er nur die Füße sieht von ihm, da ist er so überwältigend, dass er muss sagen, weh mir, ich vergehe. Weh mir, ich bin verloren. Denn ich wohne unter einem Volk mit schuldigen Lippen und ich selbst habe schuldige Lippen. Wo er Gott begegnet, erkennt er erst, dass er überhaupt vor Gott schuldig ist. Und der Johannes sieht das ähnlich und sagt, Gott selber ist Licht. Aber er sagt selber, wir können in das Licht hineinkommen, weil Jesus Christus für uns gestorben ist am Kreuz. Weil er sein Blut für uns vergossen hat, können wir frei werden von unserer Schuld. Und er sagt, es gibt keinen anderen Weg. Jesus selber, wo er im Garten von Gethsemane ist, betet zu seinem Vater, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Dann mach, dass ich nicht am Kreuz muss sterben für die Schuld der Welt. Und am Schluss ist die Antwort, die er wirklich eigentlich überkommt von Gott, nein. Es ist nicht möglich. Damit Menschen versöhnt können werden mit mir, damit Menschen zu mir kommen können, damit Menschen mit mir ein Leben können anfangen können, musst du am Kreuz sterben. Und Jesus stirbt für unsere Schuld am Kreuz und aufersteht nach 3 Tagen von den Toten. Und in dem Moment, wo Jesus stirbt, ist der Vorhang im Tempel von Jerusalem von oben nach unten verrissen. Und hat mit dem klar gemacht, ab jetzt ist der Zugang zu Gott wieder frei. Der Zugang, der seit dem Paradies versperrt worden ist von Engeln, wo der Cherub mit dem Schwert davor gestanden ist, wo der Mensch eine persönliche Beziehung mit Gott verwehrt hat, der ist wieder offen und als freier Zugang. Weil der Zugang versperrt war, haben die Menschen sich die 4 Wege, die ich vorher erzählt haben davon, die guten Werke, die Meditation, die Religionsphilosophie, aber auch Vermittlung durch religiöse Institutionen erfunden und haben am Schluss gesagt, hey, irgendwie müssen wir es doch schaffen. Und was die Menschen nicht geschafft haben, nämlich den Menschen einen Zugang zu Gott zu vermitteln, das hat Gott gemacht von sich aus. Er vermittelt den Menschen einen Zugang zu sich, durch Jesus Christus. Und dann stellt sich aber die Frage, ja, wieso ist es denn so, dass Jesus hat müssen sterben? Wieso ist es so, dass er hat müssen sterben am Kreuz? Die Bibel sagt, das Grundproblem von unserem Leben, wieso dass wir nicht zu Gott kommen können, ist unsere Sünde. Dass wir irgendwo Gottes Gebot verstoßen haben. Und wenn man die Botschaft weiter sagt, dann sagen die einen Menschen, juhu, ich habe einen freien und einen gratis Zugang zu Gott. Aber dann gibt es zum Teil auch Einwand dagegen. Der eine Einwand zum Beispiel ist, ja, das ist mir viel zu einfach. So einfach kann es dann doch nicht sein. Man müsste sich doch noch ein bisschen anstrengen. Oder ein zweiter Einwand, was? Also ich habe keine Sünde. Also wenn ich meine Sünden anschaue, also die sind sicher weniger als der Hitler oder der Genghis Khan und der Stalin auch. Und sogar weniger als mein Nachbar. Und das stimmt wahrscheinlich sogar, rein von der Faktenlage her. Aber die Bibel sagt da etwas ganz Wichtiges. Am Schluss hat Jesus für unsere Sünden müssen sterben, weil Gott schon im Alten Testament eine grundlegende Wahrheit sagt. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Egal, wie viele gute Werke man tut, egal, wie viel betet, es hat im Alten Testament immer ein Tier für die Schuld Sterben der Menschen, damit sie haben können zu Gott kommen. Und wenn das Tier dargebracht wurde, hat der Priester die Sünde vom Mensch aufs Tier gelegt und dann ist das Tier für die Schuld gestorben. Und genauso ist Jesus für unsere Sünde gestorben, dass wir einen freien Zugang haben und die Vergebung bei Gott. Und es ist ganz interessant, Johannes schon in seiner Zeit hat den Einwand sicher schon gehört, also aber ich brauche das nicht. Also wenn du das brauchst, dann hilft dir das sicher, aber ich brauche das nicht. Weil er sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Der Apostel Johannes ist meiner Meinung nach mit Abstand der radikalste und direkteste Schreiber vom Neuen Testament. Er macht einfach immer klare Statements und so ist es und nicht anders ist es. Der Paulus würde aber nicht nur zwei Kapitel schreiben, wieso dass es so ist. Und der Johannes sagt, so ist es, ich habe es von Jesus gehört. Und er muss letztlich sagen, wenn er sagt, ich habe keine Sünde, dann betrüge ich mich letztlich selber. Ich bin mir selber nicht klar über meinen eigenen Zustand. Ich will nicht wahrhaben, dass ich nicht lange, um zu Gott zu kommen. Und es ist ganz interessant, in dem Text wird Sünde sowohl im Singular als auch im Plural, in der Einzahl und in der Mehrzahl verwendet. Und das hat tatsächlich einen Bedeutungsunterschied. Weil da im Vers 8 wird zuerst mal sagen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, geht es weniger um die Sünde, was habe ich jetzt gemacht, sondern es geht darum, dass man fragt, hey, wie ist dein Zustand als Mensch? Weil sie etwas ganz Interessantes hat. Man diskutiert in der Philosophie und in der Theologie seit Jahrtausenden, wo kommt das Böse her in der Welt. Und was damals für heute sehr starke Theorie war, also ein Mensch begab Böses, weil er schlechte Vorbilder hat, weil er in schlechten Umständen aufwächst und darum kann er ja gar nicht anders. Wenn er hingegen in guten Umständen aufwachsen würde, dann würde er sich das gar nicht aneignen, dann würde man die schlechten Taten gar nicht lernen. Jetzt eine Frage. Für die von euch, die schon Kinder hatten, oder noch nicht allzu lange Kinder, sie sind vielleicht. Wer von euch hat euch mal beigebracht, wie man kann am Bruder eine hauen? Haben euch das die Eltern mal irgendwo beigebracht? Oder ist da mal im Kindergarten eine Projektwoche durchgeführt worden, dass man das kann? Also ich weiss noch, meine Eltern haben unendlich lange Zeit verwendet, dass ich Velo fahren kann. Das ist mega mühsam gewesen. Bis ich konnte Velo fahren, wie viel Mal ich umgegeben bin, wie viele Schürfwunden hat das gegeben oder wie lange das es braucht, bis ich konnte Schuhe binden. Das hat einfach mega Zeit gebraucht. Aber später nach der Schule müssen Sprachen lernen, bis da alle Wocki drin waren. Das hat also wirklich Zeit gebraucht und ich lerne relativ gut. Aber wenn man jemandem das Leid wäre, wenn man negativ über einen redet, wie man. Es ist ja sicher nie irgendwo ein Seminar in der Schule angeboten worden, wie lüge ich meine Eltern an? Oder bei wem ist das mal angeboten worden? Bei niemandem? Nein, eben. Es ist ganz interessant, wir Menschen können das einfach. Das müssen wir nicht lernen. Das heisst, Sünde ist nicht etwas, was wir lernen müssen oder was uns angeeignet wird. Es ist nicht etwas, was wir von der Gesellschaft übernehmen. Sondern die Bibel sagt klar, Sünde ist uns Menschen angeboren. Der David sagt im Psalm 51, siehe, in Sünde bin ich geboren und in Schuld hat mich meine Mutter empfangen. Der Jakob, der alttestamentliche Patriarch, von ihm wird gesagt, er hätte sogar in seinem Mutterleib schon seinen Bruder betrogen. Also ich kann auch sicher, also ein Buch von der Rebekka, da ist nicht irgendwo ein Seminar angeboten worden, wie machst du das? Die Rebekka hat auch nicht irgendwelche Antikörper gehabt, wo das dem Jakob beigebracht hat, durch die Nabelschnur oder so. Also überhaupt nicht. Sondern es ist wirklich etwas, was angeboren ist. Dass wir mit in der Tendenz geboren werden, zu sündigen, dass wir überhaupt gar nicht anders können als Menschen, als gegen Gottes Gebot zu verstoßen. Gott hat uns aber nicht so geschaffen. Das ist letztlich die Ursache, dass Adam und Eva vor Gott abgefallen sind. Darum werden wir in diesem Zustand hineingeboren, fern von Gott, und kommen nicht dorthin und können gar nicht anders als Gottes Gebot nicht zu folgen. Und zwar sogar dann, wenn man will. Der Apostel Paulus hat den Zustand im Römerbrief Kapitel 7 mal so beschrieben: Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse aber, das ich nicht will, tun will, das tue ich. Das heißt, es gibt einfach etwas, wo uns dazu drängt, aber wo nicht im Plan von Gott ist. Und das ist auch der Grund, wieso man letztlich all die menschlichen Wege nicht gehen können zu Gott. Weil am Schluss sind wir unter der Macht, Herrschaft von der Sünde, und können gar nicht die genügend guten Taten tun. Man kann gar nicht einfach nur das Böse aus eigener Kraft vermeiden, weil das hat Herrschaft über uns. Und darum sagt Johannes, das erste Mal, wenn du willst, mit Gott in eine Beziehung kommen, ist, dass du zugibst, dass du ein Problem hast. Und übrigens, das, was da steht, haben die meisten Suchtprogramme übernommen. Dass der erste Schritt immer ist, dass man zugibt, hey, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem mit Alkohol, ich habe ein Problem mit Drogen. Oder dafür grundsätzlich, hey, ich habe ein Problem mit Sünde. Ich bin unter dem geboren. Und das ist nicht mal irgendwo ein Vorwurf, das ist einfach eine Tatsache. Aber eine Tatsache, wo Gott dafür einen Ausweg geschaffen hat. Wo Gott Jesus geschickt hat, um für unsere Schuld zu sterben. Und er sagt, der Apostel Johannes sagt, hör auf, dich selber zu betrügen und zu denken, ich bin schon gut genug. Die anderen sind das Problem in dieser Welt und nicht ich. Und er sagt, hey, aber wenn du das mal eingesehen hast, dann gibt es wirklich eine Lösung. Er sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Johannes sagt, anstatt dass du sagst, ja, nein, also ich brauche das nicht. Ich habe schon jemanden mal gehört von Leuten, die gesagt haben, also ich lebe nach den 10 Geboten und darum bin ich doch bei Gott angenommen. Aber etwas ganz wichtiges Bestandteil von der 10 Gebote, das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das heisst, am Anfang steht nicht zuerst, dass ich Gott gehorsam bin, um ihm zu gefallen, sondern am Anfang von Gott steht, dass er mich erlöst und befreit. Sei es aus der Sklaverei vom Pharao oder sei es aus der Sklaverei von der Sünde. Genauso wie die Israeliten gar nicht können frei sein von sich aus selber, weil sie unter der Herrschaft vom Pharao geboren worden sind. Genauso wenig können wir von uns aus einfach frei sein und Gott gefallen, weil wir unter der Machtherrschaft und der Sklaverei von der Sünde geboren werden. Das heisst, am Anfang steht immer Befreiung durch Gott und nicht, dass wir von uns aus das erste Mal Gott gefallen und er sagt, jetzt hast du genug gemacht, jetzt befreie ich dich. Er sagt da, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn ich zuerst mal einfach eingesehen, ich habe ein Problem, dann wird Gott eingreifen. Die Israeliten haben schon im alten Ägypten einfach zu Gott geschrieben und gesagt, wir haben das Problem, das ist der Pharao, befreie uns. Und genauso, wenn wir eingesehen haben, wir haben das Problem mit der Sünde. Wir machen da Sachen, die wir letztlich gar nicht wollen. Dann können wir zu Gott kommen und sagen, schau, ich weiss, ich genüge dir nicht. Schau, ich weiss, ich bin schuldig von dir. Schau, ich weiss, ich mache sogar Sachen, wo ich mich dafür schäme, wo ich nicht will, dass es irgendjemand weiss. Bitte vergib du mir und bitte befreie mich. Wenn wir unsere Schuld bekennen, sagt er, dann ist Gott treu und gerecht und er gibt uns Vergebung. Und das ist gar nicht allzu gratis, wie die Leute das manchmal meinen, sondern es ist auch so, dass wir das nicht gemacht haben, sondern dass Jesus das für uns gemacht hat. Und dann im zweiten Punkt, wahrscheinlich braucht es viel mehr Selbstüberwindung zu eingestehen, hey, ich bin gar nicht so gut, wenn ich das gern von mir selber würde denken. Das ist eine viel größere Leistung, als dass man in 10 Meditationen zur Woche geht. Oder von seinem Geld spendet an Ort und denkt, okay, ich bin doch gar nicht so schlecht. Sondern das ist wahrscheinlich die grösste Herausforderung. Jesus erzählt mal ein Gleichnis. Und in dem Gleichnis sagt, das war ein Pharisäer und ein Zöllner. Und damals sind die Pharisäer extrem angesehen. Also es sind Leute, die wirklich grosszügig für soziale Zwecke gespendet haben. Und der sagt sogar, hey, ich halte mich immer an Gebot. Ich bin viel besser als ein Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Also das ist wirklich eine Leistung. Fast 2 ganze Tage in der Woche. Und ich bin viel besser als der Zöllner. Und der Zöllner ist hingegen einer, der die Leute ausbeutet hat. Das war nicht ein Lieber. Gar nicht. Der Zöllner, der hat die Leute ausbeutet im Namen der Römer. Also wirklich, das sind die wirklich nicht nur die Steuern eingetrieben haben, sondern das sind Steuerbeamte, die einfach gesagt haben, ich muss so viel abgeben und die Römer haben die Erlaubnis gegeben, ihr dürft also auch mehr einziehen und den Überschuss behalten. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn einfach eure Steuerbeamten im Dorf, die ihr habt, können sagen, also wir müssen einfach folgende Menge an Geld abgeben, den Rest kannst du behalten und du darfst so viel einziehen, wie du willst. Dass eure Steuerrechnungen noch etwas grösser werden. Automatisch, oder? Und es ist wirklich einer, der den Leuten wirklich zu Leid gewährt hat und wirklich den Leuten geschadet hat. Und Jesus sagt, und der ist hat gar nicht gewagt, seine Augen zu Gott zu erheben und gesagt, Gott, bist mir Sünder, gnädig. Und Jesus macht dann die gewaltige, aber auch zum Stück weit unheimlich freche Aussage, dass er sagt, am Zöllner sind die Sünden vergeben. Dem, der die Menschen ausgebildet hat, weil er seine Schuld bekannt hat. Aber dem, der sich grosszügig religiös und sozial eingesetzt hat, hat nicht. Und Johannes macht die gleiche Aussage. Der seine Schuld bekennt, der wird letztlich von Gott angenommen. Während der sich einfach religiös und sozial einsetzt, aber seine Schuld nicht bekennt, von Gott nicht angenommen wird. Das Bekenntnis von der eigenen Schuld ist es, was uns zu Gott führt. Das Bekenntnis und das Eingeständnis. Ich komme zu Gott, weil Jesus für mich gestorben ist. Und weil ich erkenne, ich komme von mir aus nicht zu Gott, egal was ich mache, aber Jesus ist es, wo mir den Zugang zu Gott ermöglicht. Und egal wie lange, dass ich schon Christ bin, und egal, wie stark Gott mich schon gebraucht hat, es wird immer Jesus sein, der mir den Zugang zu Gott ermöglicht. Das war übrigens auch die Erkenntnis der Reformation. Allein Jesus ist es, der mich zu Gott bringt. Und nicht das, was ich selber mache. Dass ich erkenne, ich bin schuldig vor Gott. Gott das bekenne und darf darauf vertrauen, durch Jesus ist mir vergeben. Keine Schuld und keine Sünde, die ich begangen habe, wird Gott mir jemals wieder vorwerfen, zum einen. Und das andere, ich bin wirklich auch jetzt schon frei von dieser Sünde. Ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich muss nicht mehr darunter leiden. Sondern jetzt schon kann ich sagen, Jesus, reinige mich durch dein Blut. Und das ist wirklich weg. Ich muss mich auch nicht mehr von dem fürchten, was vielleicht meine Vorfahren begangen haben. Weil auch all ihre Schuld ist mir vergeben durch Jesus. Zurück bis sie zum Adam. Und Gott wird mir auch nie mehr zum Vorwurf machen, dass ich unter der Erbsünde geboren worden bin. Ich bin wirklich rein von all dem, was in meiner Vergangenheit falsch gelaufen ist. Und ich werde eines Tages, wenn ich so lebe, können, von Gott kommen und er wird meine positiven Taten sehen und sie belohnen. Aber vom Negativen wird er nichts mehr wissen, weil Jesus hat das getragen. Und der Johannes bleibt nochmal klar und sagt, schau, das ist der Weg zu Gott. Über Jesus, über sein Kreuz, über Tod und Auferstehung vom Erlöser. Darum sagt er im Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also Apostel Johannes sagt, zwei Sachen können wir nicht machen. Das Erste ist, wir können nicht sagen, wir sind nicht unter der Machtherrschaft der Sünde geboren, wir sind ohne Erbsünde geboren. Das stimmt nicht. Und das Zweite, was er sagt, was wir nicht machen können, ist, wir können nicht sagen, wir haben nicht gegen Gottes Gebot verstoßen, weil wir alle haben irgendwo, irgendwann gegen die 10 Gebote verstoßen. Ohne dass ich jetzt ein tiefes Gespräch mit irgendjemandem muss anfangen, weiss ich zu 100% und garantiert, die Person hat gegen die 10 Gebote verstoßen. Irgendwo, irgendwann. Und manchmal sagt man, ich habe das Gebot habe ich nicht verstoßen, aber gegen das schon im Fall. Also ich muss ganz sagen, ich habe bei den 10 Geboten dieses Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Esel. Ich muss sagen, ich habe also noch nie ein Problem mit dem Gebot gehabt. Meine Staaten, weil immer, wenn ich das lese, ich denke, du kannst deinen Esel behalten. Ich will den Esel also nicht. Weißt du, wie viel Aufwand? Und ich darf sowieso kein Haustier halten bei mir. Steht im Mietvertrag. Also Esel, dann das nächste Esel. Das ist, aber vielleicht mit anderen Geboten habe ich jetzt eher Mühe. Aber wenn ich mit dem Gebot jetzt, und dann fokussieren wir uns immer vor allem auf das, also das Gebot habe ich nicht verstoßen, aber dass man sagt, hey, aber das macht mich besser als der andere. Und natürlich gibt es Unterschiede, die einen Menschen leben stärker Gottes Gebot als andere. Aber letztlich geht es zuerst mal grundsätzlich darum, dass man erkennt, die fundamentale Tatsache, ich bin unter der Machtherrschaft von der Sünde geboren und ich habe gegen Gottes Gebot verstoßen. Das heisst, ich bin im Zustand von der Sünde und die Sünde letztlich hat mich zu Tatsünden angestiftet. Zum Teil, obwohl ich es gar nicht wollen habe. Und da sagt der Apostel Johannes, aber das ist nicht das Letzte. Sondern wenn du erkennst, das ist ein Problem in deinem Leben. Und das Problem ist bei deinem Nachbarn genau gleich. Dann kannst du zu Jesus kommen, als deinem Erlöser, und ihm sagen, vergib du mir meine Schuld. Komm du in mein Leben, bist du mein Herr. Ich vertraue darauf, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib du mir und befreie mich von all meiner Schuld aus meinem Leben, aus allem, was ich falsch gemacht habe. Und das ist letztlich der Weg, wo die Bibel sagt, der führt uns zu Gott. Das ist das, was wir auch von Sascha gehört haben, aus den Sprüchen. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, dem wird Barmherzigkeit widerfahren. Und zwar durch Jesus, weil er für dich gestorben ist, weil er auferstanden ist und weil er jetzt lebt. Amen.